Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 37, geht ja gut los, Folge 137, das kommt davon, ich höre mich jetzt wieder und das ist ungewohnt. Bis eben waren die unter uns hier mit was weiß ich was unterwegs, die haben glaube ich das Parkett entfernt und hier verstandst du gar nichts. Ja, Milch und Zucker, ne? Nehmt ihr selber, wisst ihr ja, mit Brötchen, nein, die fallen immer noch aus, mit Igel ist in der Sommerpause. Ja, Sommer, ne? Also hier in Hamburg ist seit ungefähr 10 Tagen nicht mehr viel mit Sommer. Also ja, 15, 16 Grad. Aber apropos Baulärm, ne? Da draußen baut einer so ein Holzschiff und seine Frau, die geht hier schon seit Tagen von Tür zu Tür und fragt paarweise nach Tieren. Also hier Rocky und Minnie hat sie nicht gekriegt, würde sowieso nichts bringen, weil die pflanzen sich nicht mehr fort. Ja, Sachen gibt's, ne? Aber bevor ihr jetzt unruhig werdet, natürlich weiß ich, dass das hier ein ganz lokales Problem ist. Also, was weiß ich, in Norderstedt sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und im Rest unseres Landes natürlich noch ganz wieder anders. Also, jammer ich leiser, ne? Irgendwas ist ja immer. Meine olle Hand, irgendwas ist immer. Die will auch immer noch nicht so richtig. Ich renne immer noch mit dieser ollen Orthese rum. Aber ich habe so den Eindruck, da hängt immer alles noch, weil der Daumen hier mächtig rumzickt. Das liegt an dieser ollen Bänderriss-OP. Ich habe so das dumme Gefühl, daran werde ich mich wohl oder übel gewöhnen müssen. Denn das muss ja weitergehen, ne? Misu-Trip, komme ich nachher nochmal kurz drauf, der bedarf ja auch einer körperlichen Vorbereitung. They break for no one und ich bin ja mehr so der Sesselpuper, ne? Da muss ich ein bisschen an meiner Fitness arbeiten. Damit habe ich dann auch am Montag angefangen und auch heute ging es weiter. Von 0 auf 100, von Schreibtisch auf den ganzen Tag mit knapp 20-Jährigen durch den Equipment Room rennen. Nee, das lass mal, das geht ins Auge. Auch hier gilt, irgendwas ist immer. Und da ist sie schon wieder. Diese alte Weisheit der Klingonen. Passt, denn Überleitung des Todes, das ist sozusagen das Motto der heutigen Folge. Der geneigte Football-Zuschauer wird zurzeit nicht gerade mit guten Nachrichten verwöhnt. Das Bettsignal, ja, wir senden das Bettsignal, aber das führt nicht zu den gewünschten Resultaten. Fangen wir mal lokal, national und dem, ich sag mal, benachbarten europäischen Ausland an. Ja, ich meine die European League of Football. Da ist ja in den letzten Wochen ein ziemlicher Rabatz. Der erfahrene Waschsalonhörer weiß jetzt, warte mal, der Jogwasher, der Headergott, ihr wisst um meine persönliche Beziehung zum Coach und ELF-Commissioner. Da mich aber einige von euch angeschrieben haben und um meine unmaßgebliche Meinung zu dem Thema gebeten haben, werde ich mich jetzt bemühen, das Ganze hier nicht auf Stammtischniveau zu betrachten. Aber auf der anderen Seite, ihr wisst ja auch, er war stets bemüht, erreichte das Klassenziel aber leider nur selten. Ist wie bei den Lottozahlen, alles ohne Gewehr und Pistole, Brüllwitz. Los ging die wilde Fahrt in der ELF Ende Juni, als sich die Leipzig Kings via Social Media melden und erklärten, dass sie die laufende Saison wohl nicht zu Ende spielen könnten. Seitens der Kings wurden verschiedene Gründe für die Situation genannt. Der schwierige Start durch Versäumnisse der Franchise-Vorbesitzer, eine unzureichende Infrastruktur, Stichwort Stadion. Ja, sogar mangelndes Interesse der Region insgesamt für den Sport. Erschwerend obendrauf, der Hauptsponsor musste kurz vor dem Saisonstart sein Engagement aussetzen. Man hätte seitens der Kings in den letzten 2 Jahren 2 Millionen Euro in den Spielbetrieb investiert, doch man hätte immer noch keine nachhaltigen Perspektiven. Die Liga selbst, die ELF, äußerte sich mit etwas Verzögerung und drückte ihr Bedauern für die Situation aus und betonte, dass sie weiterhin fest an den Standort Leipzig glaube und hart an einer Lösung arbeite. Zu den geäußerten Problemen konkret sagte sie nichts. Insofern muss ich sagen, sind mir die Gründe für diese positive Denke ein kleines Rätsel, aber der Reihe nach. Das Heimspiel gegen Berlin der Kings am 2. Juli wurde unter massiver Hilfe der Fans noch ausgetragen. Da kursierte schon das Wortspiel von der Fanscheiß anstelle der Franchise. Der Commissioner war auch vor Ort, der äußerte sich zu der Frage Fans gegenüber, ob die Kings auch in der nächsten Woche noch spielen würden, gewohnt selbstbewusst mit: Darauf könnt ihr einlassen. Doch, erstens kam es anders und zweitens, als wir dachten, das war es dann leider mit den Königlichen. Das nächste geplante Heimspiel gegen Prag, das fand schon nicht mehr statt. Die Kings meldeten sich ab. Bemerkenswerterweise fand die Kommunikation durch die Kings dazu in erster Linie auf Social Media statt. Aber in der Summe war das immer noch mehr als die Kommunikation seitens der Liga, die sich zunächst wieder in Schweigen hüllte. Als man bei der ELF dann die Sprache wiedergefunden hatte, hieß es in einer Erklärung, dass die Leipziger Eigentümergruppe es versäumt hätte, der Liga fristgerecht ihre finanzielle Situation sowie eine nachhaltige Entwicklungsplanung darzulegen. Somit würde der Liga die nötige Grundlage fehlen, um die Lage ernsthaft beurteilen und eine kurzfristige Fortführung des Spielbetriebs ermöglichen zu können. Deshalb wurde dem Franchise offiziell die ELF-Lizenz entzogen. Da bin ich jetzt das erste Mal ins Stolpern gekommen. Also mal abgesehen von der zeitlichen Geschichte. Man kann die Lage nicht ernsthaft beurteilen, glaubt aber weiterhin an den Standort Leipzig. Frei nach Tic-Tac-Toe. Und warum? Für den Kick, für den Augenblick? Ja, Spraßen hatte einen Ohrwurm. Schönen Dank. Der Commissioner wurde auch hierzu befragt und auf sein vorheriges Statement zur Zukunft der Kings befragt. Er antwortete sinngemäß, dass die Kings nicht seine Firma wären. Er würde aber an den Strandkorb, ja, an Strandkörbe glaube ich auch, aber nur wenn Sommer ist, an den Standort Leipzig glauben, weshalb 2024 auch wieder ELF-Football in Leipzig geben würde. Soweit, so schlecht. Auf Twitter tauchten dann schon aus diversen Quellen Gerüchte auf, dass es bei Prag auch nicht so rosig aussehen würde. Diese Gerüchte verdichteten sich im Laufe der letzten Woche. Da hieß es dann unter anderem, man hätte schon die ganze Woche nicht trainiert. Das gebe Trouble zwischen dem Head Coach und dem Team. Gehälter teilweise schon seit Mai nicht gezahlt. Sponsoren, ja, die würden ihren Zahlungsverpflichtungen auch nicht nachkommen. Und dem zufolge würde es auch schon Zahlungsrückstände nicht nur gegenüber den Spielern, sondern auch gegenüber Lieferanten und sogar dem Stadion geben. Am Freitag letzter Woche berichtete schließlich sogar das Hamburger Abendblatt über einen möglichen Spielausfall gegen die Enthroners. Also ist ja nun nicht gerade für Schnellschüsse bekannt. Ein Großteil der tschechischen Spieler im Kader soll demnach seit Wochen auf Gehaltszahlung warten. Viele davon, wie gesagt, bereits seit Mai. Die US-amerikanischen europäischen Importspieler, die in der Elf ein Vielfaches der einheimischen Spieler verdienen, die hätten ihre Gehälter bisher bekommen. Da aber der Großteil des Teams aus tschechischen Spielern besteht, kam es dann in der Woche zu einem Trainings- und Spielstreik. Es sollten sich auch schon die ersten Spieler nach Alternativen umgesehen haben. Die Infos kamen laut Abendblatt aus der Mannschaft selbst. Auch so etwas, was ich bemerkenswert finde, denn die ELF-Zentrale hat ja hier ihren Sitz in Hamburg oder ihren Sitz hier in Hamburg. Man oder besser gesagt ich könnte jetzt denken, dass so ein Pressesprecher einer solchen Organisation wie die ELF, also wir reden ja jetzt hier nicht von Ballsportfreunde, was weiß ich, Hürup Haff, dass die innerhalb der Stadt einen ganz kurzen Draht zur lokalen Presse haben. Aber das mag ja seine Gründe haben. Das erschließt sich mir als Sofa-Quarterback ja ohne Kenntnis der Hintergründe nicht immer alles. Und was soll ich sagen? Am Samstag kam es denn zur Spielabsage. Und Déjà-vu, ne? Wer wie ich damals an Bord der Orion den Sprachkurs Frog für Anfänger verpasst hat, kurzer Bildungsauftrag-Abstecher. Déjà-vu heißt, man hat den Eindruck, eine Situation in gleicher Weise schon einmal erlebt zu haben. Am Freitagnachmittag hatte sich die Liga noch gegenüber der RAN-Redaktion geäußert. Die RAN-Redaktion, die anders als das Hamburger Abendblatt rund 700 Kilometer entfernt von der ELF-Zentrale sitzt. Da hieß es, dass der Spielbetrieb in Prag nicht gefährdet sei, das Spiel am Sonntag bei den Enthroners aus Ungarn sowie alle restlichen Begegnungen dieser Saison stattfinden würden. Der Rest des Spieltages verlief immerhin wie geplant. Sportlich durchaus interessant, nicht immer spannend, aber interessant. Löblicherweise ist der Commissioner jetzt niemand, der sich in solchen Situationen oder grundsätzlich hinter verschlossenen Türen zurückzieht. Und er ist ja nun auch nicht jemand, der einem dahingehaltenen Mikro zwingend ausweicht. Und so kam es am Rande, Achtung, Wortspiel, denn das war wirklich am Spielfeldrand, des Heimspiels der Stuttgart Surge. Das ist ja auch so, Stuttgart Surge. Gut, dass ich nicht lispel, jedenfalls nicht wissentlich. Zu einem kurzen Interview mit Sami Schubadji. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Und dem Wiedersehen mit dem eben erwähnten und verpassten Frog Sprachkurs Déjà-vu. Er könne keine Aussage treffen, da Prag eine fremde Company sei. Wörtlich. Wie war das mit Wiederholung bei Scrabble? Da gibt es dann auch nicht die volle Punktzahl, oder? Hat er wohl auch gemerkt und legte nach. Die Spieler hätten abgestimmt, sich für das Nichtspielen entschieden. Die Gründe seien wahrscheinlich berechtigt. Aha. Aber im Unterschied zu Prag würden die Owner hier weitermachen wollen. Aber er dürfe natürlich keine Internas ausplaudern. Die Liga könne jedenfalls nichts dafür. Er könne zwar die Enttäuschung verstehen, würde sich aber manchmal wünschen, dass man der Liga einfach vertraut, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun würde. Und versäumt er nicht, erneut zu erwähnen, dass er an den Standort Leipzig glaubt. So, durchatmen. Wusa. Sollte es unter den heutigen Gästen hier im Waschsalon Die Hard Bromantiker geben? Was jetzt folgt, passt möglicherweise nicht in euer Weltbild. Muss es aber auch nicht. Denn was hier von mir gesagt wird, ist ja ausschließlich meine persönliche Meinung. Die muss keinesfalls richtig sein. Aber die ist umsonst, ne? Ja, Shots fired, geht los. Der Reihe nach. Ich fange mal gerne, ihr kennt das, bei Adam und Eva an. Was ist denn diese ELF eigentlich? Genau genommen. Grob gesagt, eine vom Deutschen Footballverband unabhängige Liga, die nach eigenen Worten gegründet wurde, um den Football in Deutschland und seine Protagonisten eine angemessene, professionalisierte Plattform bieten zu können. Regelseitig angelehnt an die NFL mit, ich sag mal, einzelnen Ausleihen aus dem College. Deren NFL-Strukturen hat man sich auch sozusagen abgeguckt. Die Liga selbst basiert nämlich auf einem Franchise-System. Die teilnehmenden Teams sind also gewerbliche Unternehmen, die Lizenznehmer der Liga sind. Die Liga-Gesellschaft hat, wie gesagt, ihren Sitz in Hamburg und der Commissioner ist Patrick Esume. Da sind jetzt einige Begriffe dabei, die habe ich in meinen gebrochenen Frog-Sprachkenntnissen zwar immer mal wieder in den Mund genommen, aber was sabbel ich denn da eigentlich? Was ist eine Dampfmaschine? In diesem Fall, was ist denn eigentlich eine Franchise? Franchising gilt zwar gemeinhin als Anglizismus und ich beschränke mich auf die englische Aussprache. Bei meinem Französisch bekommt ihr Ohrenbluten. Geht aber auf das französische Wort für Abgabenfreiheit zurück. Und zwar zurück aufs 12. Jahrhundert. Damals wurden in Frankreich erstmals formale Gestaltungen der Franchise vollzogen, die es weltlichen und geistigen Machthabern, also der Kirche, ermöglichte, ihren Untertanen gegen eine Gebühr das Nutzungsrecht für Ackerflächen zu übertragen. Ab dem 17. Jahrhundert bezeichnete man in Frankreich und England das vom Staat verliehene Recht, bestimmte Produkte herzustellen und diese zu vertreiben, als Franchising. In der etwas jüngeren Vergangenheit, aber auch nur etwas, in den USA gilt Coca-Cola als erster Franchise-Geber, als die Gesellschaft 1892 einen langfristigen Vertrag über den Produktvertrieb mit einem Unternehmen in Boston abschloss. Atlanta hat ja seinen Sitz umgekehrt. Coca-Cola hat seinen Sitz in Atlanta. Jetzt habe ich Durst. Apropos, trinke ich doch mal was. Ihr hört es heute vielleicht, ich bin nochmal wieder mit dem mobilen Equipment unterwegs, weil das technisch in der, ich nenne es jetzt mal großspurig, Post-Production letzte Woche einige Themen gab und ich habe hier heute mal ein bisschen an einigen Dingen geschraubt. Denn wie gesagt, in Missouri habe ich dann nur das mobile Equipment. Ich schleppe den ganzen anderen Kram nicht mit. Allein schon aus Gewichtsgründen nicht. Also, ne? So. Wo war ich? Atlanta, Coca-Cola trinken, Durst, Prost. Unterhopfung. Oh Gott, das wird nicht besser. Franchising bewahrt die wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit der Vertragsparteien. Vertragsparteien, das sind die Franchisegeber und der Franchisenehmer. Der Franchisegeber will seine Produkte oder Dienstleistungen und so weiter nicht nur selbst vermarkten, sondern er sucht nach Franchise-Nehmern, die bereit sind, unter umfassenden Vertragsbedingungen diese Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu vertreiben. Jetzt fragt ihr euch, wo ich das alles herkommt. Der Deutsche Franchise-Verband, da habe ich diese Formulierung her, der definiert Franchising folgendermaßen. Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Vertriebssystem, bei dem Neuunternehmer ein etabliertes Geschäftskonzept gegen eine Gebühr nutzen dürfen. Der Begriff Franchise betreibt ein kooperatives Vertriebssystem zwischen einem bestehenden Unternehmen, Franchisegeber, und einem oder mehreren Unternehmensgründern, Franchisenehmer. Der Franchisegeber räumt seinen Kooperationspartnern auf Grundlage eines Franchise-Vertrages das Recht ein, sein entwickeltes Geschäftskonzept nutzen zu dürfen. Den Zeitraum, in dem das Franchise-System zwischen den Partnern betrieben wird, legt der Franchisegeber fest. Franchise-Nehmer darf für diese Dauer den Namen, das Design und die Geschäftsidee verwenden, um Waren zu verkaufen, Dienstleistungen zu vertreiben. You get my drift. Die Geschäftsidee ist dabei immer bereits vom Franchisegeber erfolgreich getestet und weiterentwickelt worden. So übernimmt der Franchise-Nehmer bei Existenzgründung ein schon funktionierendes Geschäftsmodell. Als Gegenleistung muss der Franchise-Nehmer dafür Gebühren an den Franchisegeber zahlen, um Lizenzen und Nutzungsrechte zu kaufen. In vielen Fällen führt der Franchise-Nehmer zusätzlich einen Teil der erwirtschafteten Gewinne an den Urheber der Geschäftsidee ab. Der Franchise-Verband nennt die fünf Merkmale des Franchising wie folgt: Erprobtes Geschäftsmodell, kooperatives Vertriebssystem, Nutzung eines etablierten Konzeptes, Multiplikation einer Geschäftsidee, partnerschaftlicher und nachhaltiger Erfolg. Wichtig sind dabei die grundlegenden Schulungen, an denen der Franchise-Nehmer und sein Personal zunächst teilnehmen müssen, um die Vorgaben, Rahmenbedingungen des Franchise-Gebers kennenzulernen und richtig in der Praxis anwenden zu können. Also stellt euch das vor wie einen McDonald's, dass ich da nicht auf die Idee komme, das M auf einmal in rot zu machen. Das bedeutet, dass dieser eine oder mehrere Vertriebsstellen des Franchise-Unternehmens an einem Standort bzw. einer neuen Region eigenständig nach Vorgaben des Franchise-Gebers leitet. Abschließend nennt der Franchise-Verband die wichtigsten Vorteile für den Franchise-Nehmer: rascher Markteintritt, minimiertes Gründungsrisiko, ausgereifte Marketingstrategie, Markenbekanntheit bereits vorhanden, Einkaufsvorteile. Ja, das soweit vom Franchise-Verband. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Da kann ja jetzt jeder seinen auch wie immer gearteten Teil sich selbst denken. Oder auch nicht. Up to you. Weiter im Frog-Wörterbuch. Was ist denn Commissioner? Ähnlich wie der Bediener des Bat-Signals, also Commissioner Gordon, ist das so eine Art Chef von das Ganze. Genauer gesagt, ist in vielen nordamerikanischen Sportligen, einschließlich fast alle Profiligen, der Commissioner die höchste Führungsposition in der Eigentümer. Vereinigung. Die genauen Befugnisse des Commissioners hängen dann von der jeweiligen Satzung oder den Regeln der Liga ab. Commissioner werden von den Eigentümern der Liga-Clubs oder vom Vorstand gewählt und fungieren als Exekutivdirektoren der verschiedenen Eigentümervereinigungen, die sich selbst als Ligen bezeichnen. Sie kümmern sich im Interesse der Eigentümer um Angelegenheiten wie Disziplinarmaßnahmen, Schlichtungsstreitigkeiten zwischen den Clubs und so weiter. Der Titel wurde das erste Mal 1920 verwendet, als Kennesaw Mountain Landis nach dem Black Sox-Skandal zum Commissioner of Baseball ernannt wurde. Black Sox waren ein Baseballteam oder sind ein Baseballteam. Die haben da ein bisschen an der World Series geschoben. Landis wurde sogenannter Commissioner, wurde zum Commissioner ernannt, auch deshalb, weil man das Amt des bis dahin bestehenden Präsidenten der American und National Leagues, ja, man wollte sich davon unterscheiden. Landis Titel, ja, eigentlich ganz einfach abgeleitet. Der stammt von der sogenannten Nationalen Kommission. Die hatte man 1903 eingerichtet als Entscheidungsgremium für Baseball. Denn da waren die National und die American League noch weitgehend autonome Organisationen. Die Teambesitzer, die waren nach diesem Black Sox-Skandal ja, verzweifelt. Die hatten nichts anderes im Kopf, als das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, in die Integrität des Sports Baseball. Natürlich aus völlig hehren Gründen, nicht, dass sie Geld damit verdienen wollten. Deshalb ernannten sie eben Landis zum alleinigen Commissioner und übertrugen ihm absolute Macht und ein Vertrag auf Lebenszeit. Also hier, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, hau rein. Die anderen großen Profisportligen Nordamerikas, die folgten diesem Beispiel und ersetzten entweder die Position des Ligapräsidenten durch die des Commissioners oder sie ernannten einen Commissioner und reduzierten die Position des Ligapräsidenten auf eine, ja, bloße Galionsfigur oder, wie ich immer sage, auf einen Grüßonkel. Repräsentative Aufgaben, Entscheidungsbefugnis, nee, du kannst mir die Uhrzeit sagen, das war's. Die National Football League, die NFL, die ernannte ihren ersten Commissioner 1941. Die NFL, wisst ihr ja wahrscheinlich, die hatte in ihren Anfangsjahren mit mehreren konkurrierenden Ligen zu tun. Wollte deshalb das Amt des Commissioners, ähnlich wie beim Baseball zu Zeiten von Landis, mit Befugnissen für den gesamten professionellen Football ausstatten. Aber das interessierte die anderen Ligen natürlich nicht. Die ernannten daraufhin ihre eigenen Commissioner, wie zum Beispiel in der American Football League, in der AFL, ein gewisser Al Davis. Schließlich erklärte sich die AFL 1966 bereit, ihren eigenen Commissioner sozusagen abzuschaffen. Und die Autorität des damaligen NFL-Commissioners Pete Rozelle anzuerkennen, wenn die NFL im Gegenzug einer Fusion mit der AFL, also ihrem erfolgreichsten Rivalen, zustimmt. Und wie wir wissen, so ist es ja dann auch gekommen. Einer der Gründe, warum Al Davis lebenslang mit dem Commissioner ein Problem hatte. Der hatte damals gehofft bei der Fusion, dass er der Commissioner fürs Ganze wird. Andere Profiligen folgten früher oder später diesem Beispiel. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Befugnisse und Zuständigkeiten der Commissioner in der NFL, NBA und NHL jetzt nicht wesentlich von denen der Präsidenten, die ihnen amtsseitig vorausgingen. Die nachfolgenden Commissioner, die hatten nicht mehr diese absolute Macht wie damals Landis. Aber trotzdem, ein ehemaliger Baseball-Commissioner, Bud Selig, dem ist es gelungen, die Autorität über die Major League im Büro des Commissioners so zu zentralisieren, und die Position des Ligapräsidenten ein für alle Mal auf einen, ja, Ehrentitel zu reduzieren. Und er hatte dann doch wieder ähnliche Befugnisse wie Landis. Und das haben sich die anderen entsprechend abgeguckt. Also in den USA ist das ja nicht nur eine sehr mächtige Position, sondern eben auch eine mit für die Zukunft der Liga, für das Gesamtkonzept, eine Position mit gestalterischem Potenzial, würde ich mal sagen. Viele kleinere Profi- und Amateurligen in den Vereinigten Staaten und Kanada, ja, die haben ebenfalls Commissioner. Aber der Titel hat sich außerhalb Nordamerikas nicht durchgesetzt. Beispielsweise im englischsprachigen Großbritannien, da wird der Titel Chief Executive für die am ehesten vergleichbare Position in den dortigen Profiligen verwendet. Wesentlicher Unterschied, muss man ja natürlich auch dazu sagen, zwischen Nordamerika und Europa, der besteht darin, dass es eben in den meisten europäischen Sportarten mächtige Dachverbände gibt, die unabhängig von den Profiligen agieren und selbst eine gewisse Macht ausüben, während ja in Nordamerika die faktische Autorität der entsprechenden Dachverbände, die beschränkt sich meist auf den Amateursport und gibt ja in dem Sinne auch so nicht den breiten Sport wie bei uns. So ist zum Beispiel die Premier League im englischen Fußball, ja, die sind etwa so lukrativ wie die Big Four, also die nordamerikanischen Profiligen NBA, NFL, MLB und NHL. Das nennt man gemeinhin die Big Four. Aber der Fußballverband in Großbritannien, der hat ein Vetorecht bei der Ernennung des Geschäftsführers der Premier League. Also andere Länder, andere Sitten. Zurück zur Elf. Die hat sich auch einen Commissioner gegeben, den Coach, bekannt von Film, Fernsehen, Frühstücksfernsehen. Commissioner ist als Titel jetzt mal abschweifend, finde ich, deutlich sinnvoller als Coach. Denn gerade im Football in den USA, da wird alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, als Coach angesprochen. Damit liegt man immer auf der sicheren Seite, wenn man nicht weiß, was das Gegenüber dann gerade ist. Ist das hier der Platzwart? Ist das der Assistant to the Head Coach? Oder ich weiß gar nicht, wie oft ich selbst schon als Coach angesprochen wurde. Das hat mitunter schon mal die Qualität von du. Aber ja, bevor ihr mich jetzt hier ans Kreuz nagelt, das lag natürlich oder mag natürlich eine persönliche Marine-Einzel-Erfahrung sein. Dabei war ich nicht mehr bei der Navy, aber ihr wisst, was ich meine. Neben dem Commissioner gibt es ähnlich wie in der NFL bei den Elfen eine Gehaltsobergrenze für die Teams, die sogenannte Salary Cap. Das ist ja für einen Franchise-Nehmer nicht ganz unwichtig. Wenn man sich nämlich um eine Franchise bewirbt, dann weiß man schon mal, pass mal auf, einer der Kostenfaktoren, die auf mich zukommen, sind die Gehälter und die sind gedeckelt. Also das hat man schon mal fix, theoretisch. Und gibt auch eine Spielergewerkschaft und Transferregeln und ähnliche Dinge, zu denen ich detailliert nichts sagen kann. Denn trotz Grubenlampe, Grabungsarbeiten, Presslufthammer, Spaten, ich habe dazu nichts gefunden. Ist aber jetzt ehrlich gesagt für mein Gesabbel nicht wirklich wichtig. Naja, oder vielleicht doch. Denn einer der Aspekte der neuen Liga war laut ihrem Commissioner mehr Transparenz. Mehr Transparenz als dem deutschen Footballverband oder vom deutschen Footballverband her gewohnt, dem AFVD. Der Commissioner hat es damals nicht ahnen können, wie recht er zumindest in Bezug auf den AFVD haben sollte. Denn nach dem Abgang des Präsidenten Huber wissen wir ja, da war ganz bewusst so gar nichts transparent. Aber bevor mir jetzt hier einer faule Äpfel in den Mund legen will, ich will damit in keinster Weise die Machenschaften des Herrn Huber mit der Arbeitsweise der ELF gleichstellen. Ich will nur sagen, dass die ELF eben nicht ganz so transparent ist, wie ursprünglich mal versprochen. Es ist ja, wie es ist. Nichts mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und ich brauche schon wieder was gegen den Frosch. Ja. Grundsätzlich ist die Idee der ELF ja, wie schon öfter erwähnt, meiner Meinung nach richtig. Organisierter Football wird in Deutschland ja seit 1979 gespielt. Gab ja hier sogar mal ein Gastspiel der NFL Europe. Aber die eigentliche Premier League, nenne ich sie mal, also die Premier League dieses Sports, die NFL, die verbarg sich hierzulande meist hinter der TV-Bezahlschranke. Und ja, sind wir mal ehrlich, wenn man von dem Sport keine Ahnung hat, dann schließe ich nicht irgendein kostenpflichtiges Abo ab, um zu testen, ob das was für mich ist. Ja, und selbst wenn, Entschuldigung, und selbst wenn du dann so wie ich eine Premiere-Abo hattest, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Da wurden wir dann mit Kommentatoren wie Dirk Froberg regelrecht gefoltert. Bei dem, wenn ich den Namen höre, der kriege ich heute noch Ausschlag. Der Durchbruch kam dann mit der Ausstrahlung im Free TV, also der Durchbruch für den Football hierzulande. RAN hatte ein zeitgemäßes Konzept, bei dem das Fernsehpublikum eingebunden wurde. Ich sage jetzt mal so, ob schlecht beleuchtete Fotos aus irgendwelchen Partykellern jetzt jedermanns Sache sind, sei dahingestellt, manchmal reicht ja auch der gute Wille, in diesem Fall reichte er. Und auch die Herrschaften am Mikro wussten zu begeistern. Jetzt nicht immer die alten Hasen wie mich, die den Sport zu dem Zeitpunkt schon über Jahre und Jahrzehnte verfolgten und teilweise ja auch selbst ausgeübt hatten. Also auf Pro Bowl-Niveau natürlich, ne? Ihr müsst bei der Gelegenheit, wenn ihr mal in Canton seid, in der Hall of Fame vorbeifahren. Da findet ihr mich auch. Irgendwo in der Besenkammer. Da muss noch Schmutz von meinen Schuhen zu finden sein, als ich mit der Juniorennationalmannschaft 2009 zur WM vor Ort war. Und by the way, von der Hall of Fame wenig begeistert war. Das macht sich seitdem und dem Umbau ein bisschen ändern. Vielleicht findet ihr deswegen auch meinen Schuhschmutz nicht mehr, weil da einer feucht durchgewischt hat. Man weiß es nicht. Zurück zu RAN. Ich fasel schon wieder. Mit dieser Free-TV-Ausstrahlung wurde eine völlig neue Football-Generation an den Sport herangeführt, sozusagen erweckt. Bildungsauftrag, die zweite für heute. Erweckung ist im Sinne der Erweckungsbewegung meist ein einschneidendes, subjektives Erlebnis des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott, was zu einer radikalen Kehrtwende im Leben eines Menschen und zur völligen Hingabe an Gott führen kann. Von Erweckung ist insbesondere die Rede, wenn das Phänomen dieses Erlebnisses nicht nur singulär auftritt, sondern eine Gruppe von Personen oder sogar eine ganze Region erfasst wird. Ich bin auch da. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, was ist denn jetzt kaputt? Jetzt hat er den Faden ja wohl völlig verloren und ist falsch abgebogen. Was ich mit meinem durchaus schrägen, aber beabsichtigten Vergleich ausdrücken möchte, glauben kann man nicht nur in der Kirche, sollte man aber. Andere glauben ja auch seit Jahren, dass der HSV wieder in die erste Bundesliga aufsteigt oder dass die Cleveland Browns mal einen guten Quarterback finden, der sich länger hält als ein Liter Milch im Kühlregal. Hier war es jetzt sozusagen der Glaube an Ran und vor allem an die Bromance. Ein Projekt, das sehr erfolgreich wurde und man sich als Unbeteiligter, wie ich, schon mal fragte, wer präsentiert hier eigentlich wen? Ran die NFL oder die Bromance präsentiert Ran und die NFL? Gut, wir wissen ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten und Berge soll ja auch Glaube, umgekehrt, der Glaube soll Berge versetzen können. Und wie wir beim Wechsel der NFL-Senderechte von RAN zu RTL gesehen haben, ging ja in Augen vieler mit dem vermeintlichen Abgang der Bromantiker auch gleich der Rest des Abendlandes unter. Aber wie wir heute wissen, Apokalypse trat nicht ein. Die Herren sind ja jetzt auch bei RTL zu finden. Und mal ganz ehrlich, und überhaupt und sowieso. Und wer scored, hat recht. Denn ich muss auch sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne diesen Erfolg von RAN, den Bromantikern, von der Pille, da wird es den Waschsalon gar nicht geben. Weil ich hätte ohne diese Massenerweckung, hätte ich kaum Zielgruppe. Wie gesagt, die alten Säcke, die hören sich das vielleicht zwischendurch mal an, aber ich würde hier weiterhin allein in meiner Man Cave sitzen und vor mich hin nuscheln. Also, Ehre, wem Ehre gebührt, aber einen Kuss aufs Auge gibt es trotzdem nicht. So, auf diesem Erfolg, dem sogenannten Football-Hype, kam es dann zur Gründung der ELF. Und deren Erfolg hat auch mittlerweile andere sozusagen wieder aufgeweckt, nämlich den mittlerweile neu aufgestellten deutschen Footballverband, den AFVD. Der wird jetzt im Oktober in Essen beim Endspiel, das übrigens aus rechtlichen Gründen vorerst nicht mehr German Bowl heißen darf, entsprechende Dankeschreiben richtet ihr bitte an Herrn Huber. Da wird man mal wieder für eine würdige Gesamtveranstaltung sorgen. TV-Übertragung auf Sport 1 mit Carsten Spengemann und Roman Motzkus am Mikro, ein entsprechendes Rahmenprogramm und ja, wie soll ich sagen, Notiz am Rande, der Waschsalon wird wohl auch dabei sein, aber nicht als Zuschauer. Mehr wird nicht verraten. So, außerhalb der TV- oder Podcast-Moderation, wir sind jetzt wieder bei der 11. Ist so ein Liga-Alltag aber was ganz anderes und hat grundsätzlich ganz andere Anforderungen an die kommunikativen Fähigkeiten. Erst recht in der zurzeit geforderten Königsdisziplin Krisenmanagement, Krisenkommunikation. Da reichen flotte Sprüche und ein, ich sag mal, bemerkenswertes Outfit nicht. Da ist Substanz gefragt. Das geht um Zahlen und ihr wisst ja, bei Geld und so weiter. Ich habe es hier mal schon mal gesagt in einer der vorherigen Folgen, wenn da geredet wird, ohne dass man etwas sagt, dann muss man aufpassen, dass man da nicht zum Grüßonkel verkommt und dass man das, was man sich über viele Jahre erfolgreich aufgebaut hat, nicht, ich sag mal, leichtfertig versabbelt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Liga im Detail aufgestellt ist, ob das Gehalt des Commissioners, wie beispielsweise in der NFL, durch die jeweiligen Teams gezahlt wird, ist aber im Grunde auch nebensächlich, denn davon unabhängig ist der Commissioner in meinem Verständnis der Repräsentant der Liga, das Gesicht nach außen. Insbesondere, wenn es sich um so eine besondere, nicht eine besondere, um eine prominente Person wie in diesem Fall handelt. Und andersrum ist die Liga nichts ohne ihre Teams. Und da es sich um ein Franchise-Modell handelt, von dem es beim Franchise-Verband ja heißt, dass ein Merkmal der partnerschaftliche und nachhaltige Erfolg ist, ja, da muss ich gestehen, habe ich jetzt mit der Art und den Inhalten der Kommunikation Verständnisprobleme. Zum einen die sehr zögerliche Kommunikation durch die Liga bei Problemen. Alles andere, was weiß ich, neuer Quarterback in Hamburg oder nächste Franchise in Madrid. Das kommt alles sehr zeitnah, aber Stellungnahmen bei Krisen wie jetzt in Leipzig und Prag, die kommen deutlich zeitverzögert und sind inhaltlich dann schon mal konträr zu dem, was die Teams selbst haben verlauten lassen. Und auch wenn der Commissioner sich, wie gesagt, löblicherweise den Mikros stellt, sind die mehr oder weniger wortgleichen Erklärungen zu diesen beiden Problemfällen Ja, ehrlich gesagt, die sind nicht wirklich aussagekräftig und auch nicht wirklich hilfreich. Ich habe was gesagt, um zu sagen, aber ja. Ich bin weder grundsätzlich noch in diesem speziellen Falle tief im Kleingedruckten der Franchise-Materie. Deshalb sind all diese Fragen, die ich jetzt hier äußere, möglicherweise dumme Fragen. Bei Leipzig hatte es, wie gesagt, wohl einige Altlasten durch den vorherigen Franchise-Nehmer gegeben. Dazu die Stadionproblematik, der Ausfall des Hauptsponsors. Sponsoren und Finanzen sind grundsätzlich wohl auch ein großer Teil des Problems in Prag. Und insbesondere in Prag oder auch insgesamt die eher dürftigen Zuschauerzahlen. Und da frage ich mich denn, auf welcher Basis hat man denn die Franchises ausgewählt oder vielmehr, auf welcher Basis hat denn ein Franchise-Nehmer den jeweiligen Zuschlag erhalten? Denn das Konzept der ELF, das stellt sich mir grundsätzlich so dar, dass man Deutschland und Österreich mal außen vor nicht mehr auf mehr oder weniger etablierte Footballstandorte geht, sondern man sucht sich Metropolen mit einem entsprechenden großen Zuschauerpotenzial. Paris, Istanbul, Mailand, Prag. Das macht ja insofern auch Sinn, wenn man denn daran glaubt, dass es europaweit einen Football-Hype gibt. Wenn. Football-Hype, nicht NFL-Hype. Ihr kennt meine Leier. Nur, wie ist denn im Konzept dieser Franchises im Businessplan der Spielbetrieb finanziell sichergestellt? Allein durch Sponsorengelder, Stichwort Leipzig und Prag, wenn das so ein großes Problem ist. Eigene Sponsoren oder ist man finanziell auch an Ligasponsoren beteiligt? Was ist mit TV-Geldern? Denn das große Zugpferd, von dem immer alle reden, RAN, die übertragen ja nur die Heimspiele der deutschen Teams. Und selbst da wage ich jetzt mal zu behaupten, dass die Zuschauerzahlen nur gemessen am nationalen American Football halbwegs bemerkenswert sind, auf dem Sonntag oder auf dem Samstagnachmittag im Sommer. Denn wer mehr sehen möchte, wer die freie Auswahl haben möchte, ja, ist möglich. Es gibt einen ELF-eigenen Game Pass, aber der ist preislich auch durchaus, ich sag mal, ambitioniert gestaltet. Da es sich um Franchises handelt, vermisse ich die einheitliche Ausgestaltung und vor allem Präsentation der Produktidee, der Liga. Da gibt es neue Teams, die wissen nicht mal, wie man eine Teamzone aufbaut, also bestückt. Oder ein anderes Team hat nicht mal eine eigene Play Clock und vertraut darauf, dass der Gegner die mitbringt. Ja, gut, vielleicht ist das die Kooperation untereinander der Franchise-Nehmer, aber was ist denn mit der Kooperation zwischen Franchise-Geber und Nehmer? Ist nicht meine Firma, ist eine fremde Company. Das ist zwar finanztechnisch richtig, passt für mich aber jetzt nicht so recht zum gemeinschaftlichen Sinne des Franchise-Konzepts. Denn auch das ist ja ein alter Spruch von mir, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, ja, dann guckt mal auf eure Hand. Rechts bzw. links die drei Finger, die zeigen auf einen selbst. Ne? Gemeinsam zum Erfolg. Strength in Numbers und so. Deswegen ja, Franchise. Natürlich sind es schon allein per Definition wirtschaftlich eigenständige Unternehmen. Die Liga hat nicht den detaillierten Einblick in die Bücher, darf sie ja gar nicht. Aber nochmal, auf welcher finanziellen Grundlage hat man als Franchise-Nehmer den Zuschlag erhalten, wenn man nicht mal eine ganze Saison durchstehen kann? Stichwort Prag. Oder ja, um bei Prag zu bleiben, man legt zwischendurch mal eine Pause ein. Denn auch wenn der Commissioner sich das wünscht, angesichts der, ich nenne es mal, shaky Communication, ist so ein Vertrauensvorschuss eher schnell aufgebraucht. Und in dem Zusammenhang komme ich nochmal zum Glauben. Ich habe das Geschehen rund um Prag letzte Woche auf diversen Kanälen verfolgt. Da hat es mir ehrlich gesagt mitunter die Sprache verschlagen. Ich hörte leise im Hintergrund Helene irgendwas mit atemlos trällern. Da sind Herrschaften dabei, die weisen jegliche Kritik, und sei sie noch so gering oder noch so berechnet, die wird pauschal zurückgewiesen. Oder Meldungen werden schlicht als Gerüchte, alles unwahr, Fake News abgetan. Und die legen sich da auch gegenüber diejenigen, die diese Kritik äußern, richtig ins Zeug. Was nicht sein darf, ist nicht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also kann man ja mal so machen, aber ist dann Kacke. Und man darf sich ja jetzt auch nicht, um beim Beispiel Kritik zu bleiben, von dem ja sehr erfolgreichen Auftritt im Volksparkstadion mit, was weiß ich, 30.000, 32.000 Zuschauern blenden lassen. Das ist ja jetzt nicht ein ständig, oder das übersetzt sich ja nicht in ständig ausverkaufte Stadien. Das Stadion, wo die Hamburger, dessen Heimspiel das ja war, sonst spielen, da passen ja nominell 8 rein, vernünftigerweise 4, 5.000. Die erreichen sie nicht mal. Also die Hütte ist nicht ausverkauft. Also deswegen ist diese 30, 32.000, ja, das ist ganz schön. Das ist so ein Sommer, ein Sonntag macht noch keinen Sommer. Also diese mitunter sehr positive, so rum, Sichtweise zahlreicher Fans, ja, ich sag mal, sowas kommt von sowas. Das liegt vielleicht auch an der teilweise regelrechten Hofberichterstattung durch den TV-Partner. Der hat ja auch allen Grund dazu, denn bei dem läuft es bei den Übertragungen ja auch nicht alles so rund. Da fehlen Einblendungen, Linien sind falsch, die fangen später an, weil der Kabelträger fehlt. Originell, gerade letztes Wochenende, das führt dann dazu, dass sich denn ein Kommentator dieses TV-Partners schon mal on air über Zuschauerkritik auslässt. Was? Oder Kommentatoren wie der ehemalige Elver Edebali, die ziehen da laufend Vergleiche. Ja, nee, hier, der Spieler, das wird mal einer wie der und der NFL. Und ich möchte ja keinem zu nahe treten, weil ich selber nur Bratwurstliga gespielt habe. Aber da ist doch in meiner Wahrnehmung eine gewisse Lücke im Spielniveau. Das wirkt auf mich nicht immer objektiv. Das hat was von Schönreden. Ja, um ganz böse ausgedrückt, Dauerwerbesendung. Was mich wirklich irritiert, was mich am meisten irritiert, ist denn niemandem bewusst, was diese verbesserungswürdige Kommunikation für eine Außenwirkung hat? Für die Fans, für mögliche Franchise-Partner, für potenzielle Sponsoren. Denn der sportliche Schaden, der ist ja nun schon schwerwiegend genug. Das ist ja eine komplette Wettbewerbsverzerrung durch Rückzug oder durch Aussetzen eines Spieltages. Ist das auch nur ein Ausfall? Ist das vielleicht der nächste Komplettausfall? Prag und die Liga haben diesmal ganz zeitnah, war ja wieder was Positives, am Dienstag verlauten lassen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das Echo auf diese Meldung in den sozialen Medien war jetzt nicht durchgehend euphorisch. Mehr so, ja, ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Das tut ja schon mal weh. Du verkündest etwas Positives, aber es wird nicht zwingend oder durchweg positiv aufgenommen. Denn angesichts der zahlreichen Probleme in Prag gibt es ja berechtigte Zweifel. Ich persönlich, ja, innerhalb von einer Woche haben sie diese finanziellen Probleme mit dem Head Coach und so weiter, das haben sie alles gelöst. Was ist da jetzt das Motto? Semper Fidelis, always faithful, das Motto der Marines oder doch eher die Army Rangers mit Leave No Man Behind? Also Prag wird da jetzt mit einer sportlich wertlosen Rumpftruppe durchgezogen, damit die Saison aus optischen Gründen zu Ende gespielt werden kann. Tja, oder haben die über Nacht in Prag das Bernsteinzimmer gefunden und alles ist schickilacki? Man weiß es nicht. Also ich zumindest weiß es nicht und habe deshalb so ein kleines Fragezeichen im Gesicht. Denn solche Komplettausfälle wie Leipzig und mindestens Kunstpausen wie Prag, das hat ja finanzielle Folgen. Dem Gegner fehlt plötzlich ein Heimspiel. Das ist ja nicht nur ein Verlust an Einnahmen, man hat ja auch einiges an Fixkosten. Stadion, Caterer, gegebenenfalls ein Pre-Game-Programm, diese Power-Party, alles. Das ist ja langfristig gebucht. Die Kosten entstehen ja trotzdem. Und selbst wenn man dann, ich sag mal, mit einem Alternativprogramm, meinetwegen ein teaminternes Scrimmage oder sowas, auffährt oder Autogrammstunde, damit kannst du diesen Schaden ja nur unwesentlich abmildern. Sollte das Heimspiel gegen Prag für meinetwegen Köln jetzt doch noch ausfallen, denn wären das für die Kölner bereits zwei ausgefallene Heimspiele von 6. Sprich, da fällt ein Drittel aus. Da kannst du dann nur hoffen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Oder sollte es dazu kommen, dass man die entsprechenden Möglichkeiten hat, diesen Verlust aufzufangen. Weil sonst geht da die Wupper runter. Nächstes Problemfeld, sich als Fan mit Merchandise einzudecken. Was ich so mitkriege, ich selber habe mich da nicht drum gekümmert, scheint auch im dritten Jahr nicht so ganz reibungslos möglich zu sein. Ärgerlich, beidseitig. Die einen hätten gerne, um sich mit ihrem Team zu identifizieren, und für den Anbieter, sprich für die Teams, wäre das natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle. Aber ehrlich gesagt, den Spielern geht es ja nicht anders. Die sind da jetzt nicht rundum versorgt. Ja, Helme werden gestellt, alleine schon damit man einheitlich auftritt. Shoulderpads bin ich mir jetzt nicht sicher. Jerseys und Pants, ja, natürlich eben erwähnte Einheitlichkeit. Aber Stichwort Waschsalon, Waschsalon-Regeln, da gibt es ja noch so manch andere Textilie, mit der sich der mittlerweile durchaus modebewusste Spieler heutzutage zu kleiden gedenkt. Ja, oder schlichtes Arbeitsmittel, Stichwort Handschuhe. Als Receiver, als DB, als Lineman. Das alles wird nicht von der Liga und den Teams gestellt. Kann ich auch absolut nachvollziehen, denn man hat bislang keinen Ausrüster. Aber wenn Spieler da jetzt mit einer Fremdmarke wie Nike auflaufen, dann gibt's was auf die Finger, oder vielmehr die Finger greifen ins Portemonnaie. Das kostet. Auch das grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, das macht die NFL nicht anders. Bei der NFL Europe hatte ich unter anderem genau diesen Job. Ich musste als sogenannter Game Observer auch auf solche Dinge achten und gegebenenfalls finanziell ahnden. Also ich bin da jetzt nicht mit dem Hut rumgegangen, aber habe dann aufgeschrieben Nummer 0815 und dann hat dann in der Woche Post von der Liga gekriegt. Und so macht es die ELF scheinbar auch. Ein entsprechender Verstoß kostet Spieler und Team. Angeblich 50 Euro für den Spieler und 200 für das Team. Das läppert sich gegebenenfalls schon mal ordentlich, und möglicherweise geben die Teams diese Geldstrafe auch an den Sünder selbst weiter. Denn, wie gesagt, es gibt ja keinen ligaweiten Ausrüster. Es gibt einen Partner mit Forelle, aber die Sachen musst du ja kaufen. Forelle ist ja kein Produzent, Forelle ist ein Händler. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Idee einer solchen Liga grundsätzlich richtig ist, nicht verkehrt. Aber die Umsetzung, das ist eine Mammutaufgabe und vor allem eine sehr kostenintensive. Wie gesagt, Dinge wie ein Ausrüster, Sponsoren, um die gewinnen zu können oder selbst um einen Game Day mit allem Drum und Dran zu organisieren, habe ich genug zu trinken, zu futtern. Was ist mit Umkleide und. Merchandise-Lieferketten, um die aufzubauen. Für das braucht man im Idealfall erfahrene Profis. Das kannst du nicht nach 2 Stunden Volkshochschulkurs oder als Teilzeitkraft neben dem eigentlichen Job erledigen. Jedenfalls nicht, wenn du dich und deine Liga im obersten Regal platzieren möchtest. Denn guter Wille, Einsatzbereitschaft und der Glaube an die Sache, ja, das reicht dann nicht. Das Gegenteil von gut, auch so eine alte Weisheit von mir, das Gegenteil von gut ist nicht immer schlecht. Mitunter ist auch gut gemeint das Gegenteil von gut. In dem Zusammenhang frage ich mich übrigens auch, gibt es bei der Liga einen hauptberuflichen und, ich sag mal, sturmerprobten, sprich erfahrenen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit? Oder muss das auch jemand in Teilzeit erledigen? Würde zumindest die zögerliche Krisenkommunikation erklären. Ich persönlich würde mir in vielen Dingen, ja, etwas mehr Zurückhaltung und Bescheidenheit wünschen. Slowly but steady. Nicht immer unterwegs wie Ali Dieter, erste Reihe, Hamburger Fischmarkt, und ja, geradezu marktschreierisch unterwegs zu sein. Ja, muss ich auch ehrlich sein, das liegt aber wahrscheinlich auch an mir. War über 20 Jahre in Werbung und Marketing unterwegs, 35 Jahre Football, 57 Lebensjahre. Da hat man sicherlich eine ganz eigene Sicht auf die Dinge und ist vor allem nicht mehr Kernzielgruppe. Ich erwähnte das, Erweckung und so weiter. Ich tanze ja auch nicht auf TikTok. Der Gedanke alleine, ne? So, bei all meiner Kritik und meiner Armchair-Quarterback-Montagmorgen-Schlaumeierei würde ich es bedauern, wenn die Liga vor die Wand fährt. Das kann wirklich was werden. Auch gerne in Kooperation mit dem, ich nenne es mal Verbandsfootball, Stichwort Nachwuchssicherung. Ob es jetzt klappt, ist wohl auch eine Frage, die Umsetzung zwischen Theorie und Praxis. Ich sag mal, Glück auf. So, Ich gucke mal auf die Uhr. Das war jetzt schon 50 Minuten über den Daumen. Deutlich umfangreicher als gedacht und vor allem von mir geplant. Aber das ist ein komplexes Thema. Das wollte ich jetzt hier nicht in 280 Zeichen abfrühstücken. Wir sind ja hier nicht beim ausgeixten blauen Vogel. Aber es wird heute in dieser Folge nicht besser. Das Bat-Signal ist auch auf anderen Kanälen gestört. 18. Juli, 16.14 Uhr. Ich bekomme die E-Mail des Schreckens. Nein, ich muss nicht als Equipment Manager bei den Kansas Jayhawks anfangen. Aber fast so schwerwiegend. Der ESPN-Player stellt zum 18. August seinen Betrieb ein. Was ein Schlag ins Kontor. 5 Minuten später, 16.19 Uhr, bekam ich den ersten Anruf und es war nicht der letzte an dem Tag. Mein Postfach, das war ganz schnell Oberkante, Unterlippe gefüllt. Der ESPN-Player war ein in der Regel zuverlässiger Lieferant von College-Sport, Football, Basketball, Baseball, Lacrosse, Volleyball, Leichtathletik, was weiß ich. Dazu die komplette 30-for-30-Bibliothek und zahlreiche andere Dokumentationen. Und die einzelnen Conference-Channels der Colleges, ACC, Longhorn, SEC Network und das Ganze zu einem sehr guten Preis. Aber genau das mache auch Teil des Problems sein, dieser günstige Preis. Denn außerdem, Abo-Preis war da nicht viel mit Einnahmen für den Service. Ja, die haben das 1:1 rübergeschoben. Haben gar nichts gemacht. Man hatte auch noch die Möglichkeit, monatlich oder ein monatsweises oder ein Jahresabo abzuschließen, was ja einnahmeseitig auch nicht unbedingt hilft. Aber wie gesagt, das war's dann, 1:1 rübergeschoben. Keinerlei Werbung on air. Das gab zwischenzeitlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mal so ein Experiment mit einem Wettanbieter, ich glaube aus England. Aber ansonsten, wenn der Originalfeed, wenn das Spiel sozusagen in die Werbung ging, dann hatte man hier das Logo von ESPN in jüngeren Jahren mit so einer Art Animation, aber Musik, Dauerschleife, absolut nervig. Und das ist ja auch ganz ähnlich beim NFL Game Pass. Da gibt es zwar die US-Werbung, die wir alle in den ersten ein, zwei Wochen toll finden, weil wir sie kennen. Danach stellt sich dann auch der Gewöhnungseffekt ein. Aber davon haben ja weder wir als Zuschauer noch das Network etwas. Denn die zahlen natürlich nicht dafür oder zahlen nicht das dafür, was sie in Amerika für die Ausstrahlung zahlen. Denn die Waren und Dienstleistungen, die wir da sehen, die sind ja hierzulande entweder gar nicht oder in ganz anderer Form verfügbar. Stichwort, wenn da Werbung für Telekom ist. Das ist ja. Ne? Deswegen kann ich ja hier nicht in Eppendorf zum Telekom-Laden, den es übrigens gar nicht mehr gibt, fällt mir dabei ein, gehen und mich auf das am Sonntagabend beim NFL-Spiel gesehene Angebot beziehen. Demgegenüber der Online-Vorverkauf für ein Regular-Season-Game der NFL auf deutschem Boden. Wir erinnern uns, 2 Millionen und mehr, würde ich mal sagen, denn da lagen wahrscheinlich noch mehr Leute auf der Lauer, also Leute wie ich, die sich zwar interessieren, aber ihren Code nicht genutzt haben, die sich da gar nicht in diese zahlenmäßig erfasste Warteschlange gestellt haben. Und genau diese Zahl, das sind in den Augen der Anbieter alles potenzielle Kunden. Das Interesse ist ja da. Believe the Hype. Zumindest die NFL-Hype. Ich sprach ja kürzlich hier im Waschsalon davon. Das primäre Ziel der NFL bei den Deutschen mag jetzt noch nicht der finanzielle Gewinn sein. Aber man wehrt sich natürlich auch nicht gerade und nimmt mit, was geht. Football, Family, deine Mutter. Man will in erster Linie eine Menge Leute in Deutschland für Football begeistern, um dann die Kuh zu melken. Man hat ja Jahre und Jahrzehnte lang eher Bestandswahrung betrieben und hat nicht in ein zukünftiges Publikum investiert. Ist ja aber auch nachvollziehbar. Die NFL hatte ja auch ohne Investition reichlich Geld mit den bestehenden Zielgruppen machen können. Und zunächst durch die Erfolge in London und jetzt durch die jüngsten hier in Deutschland hat man erkannt, Mensch, da auf dem alten Kontinent, da gibt es eine neue Zielgruppe und die wächst noch. In die sollten wir investieren. Oder noch besser, man hält sich mit den eigenen Investitionen in Grenzen und optimiert das Vorhandene. Und optimieren heißt aus Sicht der NFL ganz einfach mehr Kaching. Show me the money. Deshalb möglicherweise die Auslagerung an DAZN. Zunächst unter Wahrung der bekannten Preisstruktur. Aber auch, wie hier schon oft erwähnt, wir bekommen ja den US-Football im Vergleich zum Heimatland geradezu nachgeschmissen. Ein Apfel und ein Ei. Das zeigt sich ja jetzt an den bescheidenen Alternativen zum ESPN-Player. Auf der Webseite des Players werden als Alternativen nach Abschalten desselbigen für Deutschland Pro7, also RAN, und DAZN genannt. Für die Niederlande übrigens ESPN. What? RAN hat im letzten Jahr pro Spieltag am Samstag ein Spiel im TV und eines im Stream gezeigt, also soweit ich weiß. Ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt, außer den 5 Wochen, wo ich vor Jahren in der Reha war. Die hatten da kein WLAN und da habe ich das mal geguckt. Aber für den Rest muss man ja auch sagen, mittlerweile wird von Donnerstag bis Samstag, teilweise bis Sonntag gespielt. Völlig unabhängig, wer davon kommentiert, denn zum Beispiel die Bromantiker sind mit den NFL-Übertragungsrechten abgewandert, ist das ja in der Summe herzlich wenig, wenn man vorher beim ESPN-Player eine deutlich größere Auswahl hatte. Und dann sind die Spiele, die da im Fernsehen gezeigt werden, bei RAN, aufgrund der Zeitverschiebung oft die Spiele, in der ich nenne das immer im Junior Varsity Zeitslot. Also vor Ort ist das um 11, 12 Uhr, je nach Zeitzone. Die nominellen Hochkaräter findet man da eher selten. DAZN hat in der Vergangenheit auch College Football gezeigt. Detailliert kann ich mich dazu aber gar nicht aus eigener Erfahrung äußern. Das habe ich nie gesehen. Preislich blicke ich da auch nicht durch. Ich hätte einen Blick drauf geworfen. Dit Angebot, jenes Angebot, keine Ahnung. Mir erscheint jedenfalls das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich nur am College Football interessiert bin, ja, das ist nicht attraktiv. Das ist nicht gegeben. Der Sender trifft eine Vorauswahl. Du kannst heute das und das Spiel gucken. Und dann ist ihm, wie gesagt, die Quantität ist einfach nicht gegeben. Also für mich auch keine wirkliche Alternative. Ja, und das war's dann aber auch schon mit den naheliegenden Alternativen. Alles, was jetzt nachfolgend kommt, das sind ja theoretische Alternativen, nenne ich sie mal. Denn die liegen mindestens im rechtlichen Graubereich, wenn nicht sogar straight illegal. Man könnte es bei YouTube versuchen, haben wir mehr oder weniger alle. Da streamen Nutzer so einiges. Funktioniert umsonst und ohne Anmeldung. Aber das, was da gestreamt sind, sind ja auch in den USA größtenteils Pay-per-View-Inhalte. ESPN ist ja nicht ARD oder ZDF, auch dafür muss man bezahlen. Also sprich, das ist ein illegaler Stream. Und dann kann es einem passieren, dass dann mitten in so einem Spielzug alles vorbei ist. Dunkeltuten. Denn wenn der Stream von den Verantwortlichen der Plattform gefunden wird, wird der umgehend platt gemacht. Da gibt es keine Warnung, gar nichts. Schnipp, schnapp, ab, Ende. Wie heißt es so schön in Hamburg? Was nichts kostet, taugt nichts. Nächste Möglichkeit: YouTube TV, Streaming Service. Seit kurzem auch in Deutschland verfügbar. Nutzt einem aber für College Sports gar nichts, weil ist inhaltlich was ganz anderes als YouTube TV in den USA. Das USA-Angebot kann man sich mittels eines VPN, eines Virtual Private Networks, über den großen Teich ins eigene Wohnzimmer holen. Mit diesem VPN gaukelt man einen Standort in den USA vor. Man wählt sich über einen Server ein und der sagt: Pass mal auf, mein Server steht in Columbia, Missouri. Zur Buchung muss man sich auch als Amerikaner ausgeben, inklusive Adresse. Kostenpunkt $72,99 pro Monat. Den Account kann man sich aber mit bis zu 6 Haushalten und 3 gleichzeitigen Streams teilen. Oder anders ausgedrückt, man kann sich die über 100 Live-Kanäle zu dritt teilen. Und da hat man dann auch mehr oder weniger das ja, volle Programm. Vergleichbar meinetwegen Zattoo oder Waipu oder wie sie alle heißen. Alle großen Networks wie ABC, NBC, Fox, CBS, ESPN, SEC, NFL Network sind enthalten, aber keine NFL außerhalb der lokalen Spiele, die dann eben auf den genannten großen Networks laufen. Das hängt dann sicherlich, da kann ich jetzt nur vermuten, mit der vorgegaukelten Adresse zusammen. Also wenn ich hier in Penn State registriert bin, wird es wahrscheinlich schwer, Spiele von USC. Oh, Herzinfarkt. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich hier technisch rumbastel. Ich nehme jetzt wieder innerhalb meines Podcast-Hosters selber auf und da hatte ich völlig vergessen, ist nach einer Stunde Schluss. Aber hat alles geklappt. So, wo war ich? Keine NFL außerhalb der lokalen Spiele. Sprich, wenn ich in Pennsylvania stationiert bin, hätte ich fast gesagt, meine Adresse, meine Fake-Adresse oder wie auch immer angegeben habe, ja, dann kann ich Penn State und alles andere an der Ostküste gucken, aber USC wohl eher weniger. Also umgekehrt genauso, Adresse in LA, da wird es mit den, was erzähle ich eigentlich? Ich war bei der NFL. Wenn ich also in Pennsylvania stationiert bin, so rum, dann kann ich Philadelphia Eagles und vielleicht noch Washington und New York gucken. Aber eben nichts von Raiders, Chargers oder wie sie alle heißen. Und da ist ja dann auch noch der Zeitunterschied. Es ist zwar ein Digital Video Recorder mit Unlimited iCloud, nee, nicht iCloud, mit Unlimited Cloud-Speicher im Preis enthalten, aber ja, S-Life ist ja auch nicht jedermanns Sache und ich weiß jetzt technisch auch nicht, ich kann mir den Account mit insgesamt zu dritt teilen. Ja, der eine möchte Spiel A aufzeichnen, der andere möchte Spiel C aufzeichnen und der dritte möchte Spiel B. Wie geht das? Habe ich dreimal Unlimited Cloud-Speicher? Ich weiß es nicht. Also, ihr seht, technisch ist das mit Aufwand verbunden und rechtlich ist das nicht so wirklich astrein. Nächste Möglichkeit, ganz ähnlich ESPN Plus, ESPN Plus. Auch hier wieder Virtual Private Network, VPN, mit all dem eben erwähnten US-Geschummel erforderlich. ESPN Plus kostet meines Wissens $5,99 pro Monat oder alternativ $12,99 pro Monat. Dann sind da in Form eines Bundles, eines Paketes Disney Plus und Hulu mit dabei. Insgesamt soll das Angebot oder das Abonnement mehr als 1000 Sportereignisse, 35 Live-Shows und was weiß ich nicht was bieten. Und ist im Vergleich zu anderen Sportabonnements wie CBS Sports oder Fox Sports, da hat ESPN Plus eine größere Auswahl an Sportarten zu einem durchaus erschwinglichen Preis. Und darüber hinaus gibt es zusätzlich noch Offline-Downloads und eine Menge an exklusiven Originalinhalten, 30 for 30 und so weiter. Aber, ganz großes Aber, anders als der Name vermuten lässt, ist ESPN Plus nicht gleich ESPN. Das sind getrennte Kanäle und beinhalten einander nicht. Das heißt, wenn ich ein ESPN Plus Abo habe, habe ich nicht die Inhalte von ESPN und umgekehrt. In der letzten Saison liefen meines Wissens gar keine Live-College-Football-Spiele auf ESPN Plus. Ich habe mal auf die Webseite im Vorhinein geguckt. Dieses Jahr sieht das schon anders aus. Die erste Woche der Spieltag, da stehen die Sendezeiten ja inzwischen alle komplett und die Sende. Aber die Masse der Spiele läuft weiterhin auf ESPN. Vor allem ich sag mal, die Blockbuster, die großen Dinger. ESPN, nicht ESPN Plus. Oder sie laufen ganz woanders. Also das Problem hatte man ja vorher auch schon beim ESPN Player. Fox Sports One, CBS, ABC, Conference Networks, whatever, Big Ten Network. Ja, man findet, oder andersrum, ESPN Plus ist die grundsätzliche Voraussetzung, wenn man sich jetzt, ich sag mal, für Football ohne Helm interessiert. USC, Football, Ultimate Fighting Championship hier im Cage und so weiter. Aber wenn man sich da an die wirklich interessanten Dinge herantraut, diese sogenannten Main Events, tja, das sind separat zu buchende Pay-Per-View-Events. Kostenpunkt jeweils $79,99. Erwähnte ich, dass wir hier bisher mit Game Pass und ESPN Player preislich geradezu paradiesische Zustände hatten? Ja, und nun haben sie uns den euren Apfel hingehalten. Denn was jetzt noch kommt, ja, es gibt noch Apps und Webseiten, aber Da muss man nicht lange überlegen, die wollen gar nicht erst den Eindruck erwecken, dass da irgendwas legal ist. The Stream ist Dofu oder. Da kann es einem dann ganz, ganz ähnlich gehen, wie eingangs erwähnt, bei YouTube auf einmal ist Schluss mit übertragen. Also, um es kurz zu machen, ähnlich wie im Brief einer Tochter aus dem teuren Feriensommercamp: Alles Scheiße, deine Elli. Wer in der Vergangenheit bereit war, für deutlich mehr Football nach seinen inhaltlichen und zeitlichen Wünschen etwas zu zahlen, tja, die gute Nachricht, ihr spart Geld. Die schlechte, es wird eine finstere Zukunft. Der Game Pass, ich habe das hier schon öfter gesagt, da gehe ich davon aus, der wird über kurz oder lang teurer. Ja, beim College, pf, da ist es noch schlimmer, weil es ist jetzt stark eingeschränkt. Und wird deshalb auch nicht billiger, Stichwort The Zone. Oder alles andere ist rechtlich mehr so Kommandounternehmen. Ich habe noch so eine ganz wirre Idee, aber das ist wohl Wunschdenken. ESPN gehört ja zum Disney-Konzern. Vielleicht kann man demnächst über Disney Plus ein Sportpaket dazu buchen. Ihr seht schon, ich klammer mich jetzt hier schon an Strohhalme. Teile der 30 for 30 Bibliothek sind ja jetzt schon bei Disney Plus enthalten. Oder vielleicht gibt es ja auch, wie heißt das? Amazon Prime hat ja auch so einen Werbekanal, Free, frag mich was. Oder es gibt ein Netflix-Abo mit Werbung. Egal, wäre mir alles recht, solange ich wieder an den gewohnten Umfang herankomme. Denn noch denke ich da gar nicht näher drüber nach, weil ich ja nur die ersten Wochen in Amerika bin, aber sobald ich dann mal darüber nachdenke, da habe ich sofort maximal schlechte Laune. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch an meine, ja, gar nicht mal so kleine Klappe, an meine große Klappe vor einiger Zeit. Da ging es um den Wechsel des Game Pass zu DAZN und da war ja auch sehr viele Fragezeichen. Da habe ich mein Maul mal so richtig aufgerissen. Da hätte ich einen Aal querfuttern können, eine Salatgurke und dabei noch das Wort zum Sonntag vorlesen können. Da habe ich gesagt: Ja, mein Gott, dann war es das eben mit der NFL, dann gucke ich nur noch College Football. F you very much. Thanks for the input. Be careful what you wish for. So, ihr hört das, mein Kiefer, genug Großmäuligkeit für heute. Clock is ticking, heißt es von jetzt an. Heute, Mittwoch, und den Reisetag mitgezählt, 24. August, 4 Wochen, 2 Tage, das sind genau gesagt 30 Tage bis zum Abflug bzw. Ankunft in Charlotte, North Carolina. Bis dahin ist noch volles Programm, unter anderem hier im Podcast oder mit mir und dem Podcast. Nächste Woche beispielsweise bin ich Podcast-Gast in der Football Cave. Ich nehme mit Longbow ein Hamburg Blue Devils Special auf. Oder Team Special. Dann in der Woche drauf ist Carsten aus dem Urlaub zurück. Dann gibt es da die Team Specials in der einen Woche der Atlanta Falcons und in der Woche darauf der New York Jets. Im Waschsalon geht es jetzt in den nächsten Wochen so langsam aber sicher mit der Reisevorbereitung auf Missouri los. Ich gebe so ein paar Hintergründe, ähnlich wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Ja, und dann kommt vom 24. August bis um und bei 10. Oktober das Reisetagebuch. Da kommt der Waschsalon dann in unregelmäßigen Happen, immer wie es passt, wie ich Zeit und Kraft und Lust habe, aus Carolina und aus Missouri. Danach ist aber, wird es nicht unbedingt langweiliger. Unmittelbar nach meiner Rückkehr aus Missouri, Einsatz beim Spiel, formerly known als German Bowl. Und in der Woche darauf fahre ich als Equipment Manager mit der Hamburger Jugendauswahl zum Bundesländerturnier, so rum, nach Berlin. Ja, und was dann kommt, geht vielleicht noch weiter mit der Roadshow, aber das ist im Detail noch ungewiss. Bis dahin, also bis zum Abflug, haben wir hoffentlich noch etwas Sommer. Hier draußen regnet es gerade wieder. Regnet, wie gesagt, seit einer Woche, 10 Tagen. Temperaturen haben Luft nach oben. Gerade bei den Temperaturen würde ich mir eine Steigerung wünschen. Also ich brauche jetzt vorne keine 3, aber eine 2 wäre schon ganz schön. Denn wenn ich mir mal so die Temperaturen in Missouri angucke, die sind bei der 2 der Hälfte 30. Also sprich, die sind teilweise dicht an der 4 oder über die 4, also über 40 Grad. Schönen Dank auch. Ein bisschen Vorbereitung war schön, oder ich muss einfach die nächsten 4 Wochen in der Sauna liegen bleiben, damit ich da drüben nicht gleich einen Hitzschlag bekomme. Also das ist mir in der Vergangenheit schon öfter passiert. Du kommst aus dem, wie in Amerika üblich, voll klimatisierten Flughafen und Slam Bam, Clothesline, da trifft dich die Luftfeuchtigkeit. Wunderschön. Also, wie es auch ist, ich stelle mich weiterhin dem Kampf gegen die Unterhopfung. Einer muss es ja tun. In dem Sinne, es ist Viertel vor Bier, irgendwo ist es ja immer und überhaupt, und ich höre jetzt besser auf. Bis nächste Woche. Moin, moin.